Stell dir vor, du fährst in deinen absolut wohlverdienten Sommerurlaub. Du gibst Tausende von Euro aus, nur um dich freiwillig wochenlang auf ein winziges Boot zu quetschen.
Ja, klingt nach purer Erholung.
Genau, du frierst im nasskalten Wind, regst dich unfassbar über einen verstopften Abfluss und 30 Euro Hafengebühr auf und erfährst dann Tage später, dass du mit deinem Kiel exakt über den unsichtbaren Überresten einer 1000 Jahre alten kriegsentscheidenden Wikingerflotte geparkt hast.
Wahnsinn, oder? Aber genau das machen wir heute. Wir begeben uns auf eine ganz spezielle Urlaubs- und Entdeckungsreise.
Richtig, und wir haben dafür echt die perfekte Grundlage. Also keine trockene akademische Abhandlung, sondern das pure, authentische Leben.
Wir stützen uns nämlich auf das extrem detaillierte Logbuch eines echten Seglerpaares. Die beiden waren im Sommer 2024 mit ihrer Yacht, der Kalami Star, auf einem richtig ausgedehnten Turn durch Dänemark unterwegs.
Der Reisebericht trägt übrigens den sehr passenden Titel Zu den Wikingern Römisch 2.
Ein toller Bericht, sehr detailliert.
Unsere Mission für dich heute ist also, wir reisen mit dieser Crew durch die dänischen Förden. Von Oddenhaven über Hundested bis tief hinein in den gefürchteten Roskildefjord.
Oh ja, der hat es in sich.
Absolut. Wir wollen nämlich herausfinden, wie diese moderne Jagd nach Entspannung und Freiheit permanent mit so ganz banalen Alltagsproblemen kollidiert. Und wie diese Szenerie dann plötzlich frontal auf jahrtausendealte nordische Geschichte prallt.
Da kommt so einiges zusammen.
Also zieh dir gedanklich schon mal die Segelschuhe an, atme die salzige Luft ein. Okay, lass uns das mal entpacken. Wir haben ja oft dieses extrem romantische Bild vom Segeln im Kopf.
Oh ja, grenzenlose Freiheit, eleganter Weißwein im Sonnenuntergang auf dem Deck.
Genau das Instagram-Klischee halt. Aber wie startet so ein Turn in der Realität?
Naja, auf der Kalami Star beginnt es im August eigentlich erstaunlich unaufgeregt. Das Wetter ist seit Tagen extrem ruhig, so 22 Grad, viel Sonne. Der Skipper radelt erstmal ganz entspannt zum Supermarkt, holt frische Brötchen und spannt in aller Ruhe das Sonnensegel auf.
Klingt ja noch nach Klischee.
Ja, aber das Frühstück beginnt dann erst um 11:30. Die Autoren schreiben da selbst sehr treffend: Urlaub eben. Sie sind fast immer die Letzten, die den Hafen überhaupt verlassen.
Wahrscheinlich, weil alle anderen schon bei Sonnenaufgang loshetzen, um den nächsten Platz zu ergattern.
Exakt. Und weil ohnehin kaum Wind weht, müssen sie dann oft den Motor zur Hilfe nehmen. Es wirkt also alles erstmal wie die perfekte Entschleunigung.
Aber diese Entschleunigung auf dem Wasser steht ja in einem brutalen Kontrast zu dem, was passiert, sobald sie dann festes Land betreten.
Oh ja, der Hafenalltag.
Weil Segler suchen ja eigentlich diese totale Autonomie, aber paradoxerweise sind sie abends völlig abhängig von der Infrastruktur winziger Küstengemeinden.
Das ist wirklich die Ironie am Segeln.
Total. Der Skipper der Kalamista hat kurz vor dieser Etappe sogar eine offizielle schriftliche Beschwerde verfasst, die er in seinem Logbuch zitiert. Da ging es um den Hafen von Nysted auf der Insel Lolland.
Stimmt, dieser Brief an die dänische Kommune und den Tourismusverband ist wirklich ein fantastisches Dokument der modernen Reiserealität.
Absolut, das liest sich super.
Er schreibt da sehr anschaulich, dass die sanitären Anlagen in einem wirklich erbärmlichen Zustand waren. Also niemand aus seiner Crew wollte diese Duschen überhaupt betreten.
Weil völlig unklar war, in welchem Jahrzehnt da zuletzt mal ein Putzlappen geschwungen wurde, oder?
Genau. Und das Ganze dann in Kombination mit einem hochmodernen Bezahlautomaten, der einfach gnadenlos abkassiert.
Die Preisstruktur da ist ja echt ein Erlebnis für sich. Also laut den gängigen Hafenführern sollten für so ein Boot von, sagen wir, 10 bis 12 Metern Länge etwa 200 dänische Kronen fällig werden.
Was ja noch human ist.
Ja. Aber der Automat in Nysted verlangte dann 260 Kronen, also knapp 34 Euro. Das klingt jetzt für einen Laien vielleicht erstmal machbar, aber dann kommen diese ganzen versteckten Kosten.
Ja, die berüchtigten Extras. Wer mit mehr als zwei Personen an Bord ist, zahlt einen Aufschlag, richtig?
Genau. Und willst du am nächsten Tag nach 10 Uhr noch in der Stadt bleiben, um dir, keine Ahnung, was anzusehen? Zack, wird direkt die nächste Extragebühr fällig.
Und die Antwort des Hafenmeisters auf diese Beschwerde fängt dieses ganze moderne Dilemma perfekt ein. Er sagt wohl sinngemäß einfach: Die Politik bestimmt die Preise, ich gebe hier nur mein Bestes.
Da steckst du halt nicht drin als Hafenmeister.
Ja. Das ist halt der Preis der modernen Seefahrt. Du flüchtest vor dem Alltag in die unberührte Natur, nur um am Ende des Tages vor einem defekten Münzautomaten zu stehen und dich über Kleingeld zu ärgern.
Unsere Crew weigert sich dann übrigens standhaft, für mehr als 2 Personen zu bezahlen. So eine kleine, stille Rebellion gegen das System.
Sehr sympathisch irgendwie.
Ja, total. Das erinnert mich ehrlich gesagt extrem an die Suche nach dem letzten freien Parkplatz in einer fremden Großstadt.
Oh ja, das Gefühl kennt jeder.
Man navigiert so durch ein Labyrinth aus Touristenfallen, immer in der Hoffnung, irgendwo diese eine versteckte Perle zu finden. Und genau dieses Manöver fahren sie bei ihrem nächsten großen Stopp in Hundestedt.
Ah, Hundestedt. Da waren sie ja vor 14 Jahren schon mal. Laut Logbuch.
Richtig. Und sie erinnern sich daran und steuern zuerst den sogenannten Mellemhafen an. Aber der ist völlig überlaufen. Da springen Kinder kreischend ins Hafenbecken, an den Stegen wird gegrillt, der Trubel ist ohrenbetäubend.
Also genau das, was man nicht will, wenn man Ruhe sucht. Und sie greifen dann ja auf moderne Technik zurück, um diesem Chaos zu entkommen. Sie checken den Hafen auf dem AIS.
Für alle, die jetzt nicht regelmäßig segeln, AIS, was war das genau? Automatic Identification System, oder?
Genau. Das ist kein klassisches Radar, das einfach nur stumme Echos von Objekten auf so einem Bildschirm anzeigt. Es ist ein System, bei dem Schiffe über GPS und UKW-Funk permanent ihre exakte Position, ihre Geschwindigkeit und ihren Namen aussenden.
Ah, okay.
So können Sie auf Ihrem digitalen Plotter quasi von oben sehen, wo genau noch Lücken zwischen den Booten klaffen.
Ein maritimes Parkleitsystem sozusagen.
Und sie finden tatsächlich eine Lücke. Eine grüne Tafel signalisiert einen freien Platz. Sie manövrieren ihr Boot super vorsichtig in die enge Box, freuen sich riesig, machen die Leinen fest und lesen dann das Kleingedruckte auf dem Schild. Lass mich raten, es gab einen Haken.
Und was für einen. Da steht frei bis 14 Uhr. Es ist aber schon kurz nach 17 Uhr.
Oh nein.
Ja. Sie müssen das ganze komplizierte Manöver komplett rückgängig machen und weitersuchen. Den Fiskeriehaun, also den Fischerhafen, schließen sie direkt aus, weil der eher an den rostigen Hinterhof einer maroden Abwrackwerft erinnert.
Da will man natürlich nicht schlafen.
Am Ende landen sie dann ja im Südhafen, dem Südhafen.
Richtig.
Das ist wohl der Bereich der Dauerlieger, ganz weit weg vom touristischen Epizentrum. Hier sind die dänischen Einheimischen quasi unter sich.
Und da werden sie auch total freundlich und hilfsbereit empfangen.
Und genau hier, an diesem völlig unscheinbaren Ort, abseits der Massen, verwandelt sich die Reise dann von purer Frustration in einen dieser magischen Momente, für die man diesen ganzen Aufwand überhaupt betreibt.
Was passiert da genau?
Also 30 Meter weiter, direkt vor dem Sanitärgebäude, sitzen plötzlich 2 Musiker. Einer spielt Gitarre, eine Dame begleitet ihn auf einer Cajon, dieser hölzernen Sitztrommel.
Cool.
Und sie spielen nicht einfach nur irgendwelches Geklimper, sondern Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, gefolgt von Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, Simon & Garfunkel.
Wow, das ist ja wie ein kleines Privatkonzert.
Der Skipper schreibt da richtig ergriffen ins Logbuch, es gibt Momente im Leben, da bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es muss eine fantastische Szene gewesen sein.
Absolut. Und diese handwerkliche, rohe Kunstform finden Sie am nächsten Tag ja auch in der Stadt selbst wieder.
Stimmt, die Sandskulpturen.
Genau. Sie ignorieren nämlich das allseits bekannte Museum des Polarforschers Knut Rasmussen komplett und besuchen stattdessen das Sandskulpturenfestival in Hundestedt. Und was hier faszinierend ist, ist der technische Prozess dahinter.
Weil das sind keine normalen Sandbogen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Wir sprechen hier nicht von dem, was Kinder am Strand bauen.
Oh nein. Der Prozess ist hochkomplex. Im Logbuch wird ein Dokumentarfilm beschrieben, den Sie sich da vor Ort ansehen. Der Sand wird nicht einfach irgendwie aufgeschüttet.
Sondern?
Er wird mit Wasser gemischt, in massive Holzrahmen gefüllt und dann mit schweren Rüttelplatten extrem verdichtet.
Aha, verstehe. Das rüttelt die Körner richtig aneinander.
Exakt. Diese Vibrationen verändern die Anordnung der Sandkörner. Sie verzahnen sich auf molekularer Ebene so stark, dass ein betonharter Block entsteht.
Wahnsinn.
Ja. Und erst, wenn dieser massive Turm wirklich felsenfest steht, nehmen die Bildhauer ihre kleinen Werkzeuge und fräsen die Skulpturen von oben nach unten aus dem Block heraus.
Diese handwerkliche Präzision bei den Skulpturen da in Hundested ist wirklich beeindruckend. Aber um die wahre, ungeschönte Geschichte Dänemarks zu finden, müssen unsere Segler dann ja diese gemütlichen Küstengewässer wieder verlassen.
Ja, der Urlaubsteil ist dann erstmal vorbei.
Sie müssen ihr eigentliches Ziel ansteuern, Roskilde. Und das bedeutet, sie müssen in den Roskilde-Fjord navigieren, ein Gewässer, das selbst den hartgesottenen Einheimischen drüben im Hafen von Hundested ordentlich Respekt einflößt.
Das ist so eine geile Szene im Logbuch. Als unsere Segler da am Steg beiläufig erwähnen, dass sie in den Roskilde-Fjord wollen, kippt die Stimmung sofort.
Wie in so einem Western, wo die Musik aufhört zu spielen.
Genau. Ein dänischer Strägnachbar fragt sofort ganz alarmiert, welchen Tiefgang habt ihr? Und der Skipper antwortet noch völlig selbstbewusst, 1,85 Meter im markierten Fahrwasser ist doch tief genug.
Und der Däne?
Der meint dann nur staubtrocken, Steine gäbe es da überall, er könne ihnen direkt die Telefonnummer vom Rettungskreuzer aufschreiben.
Herrlich. Sehr beruhigend.
Und ein anderer mischt sich dann noch ein und erzählt super bildhaft, wie er dort mal mit seinem eigenen Kiel über einen unsichtbaren Felsen geschrammt ist. Zitat, das hat gescheppert.
Autsch. Aber diese Warnungen sind auch absolut berechtigt. Der Roskilde Fjord ist ein nautischer Albtraum. Unsere Kuh muss da durch eine extreme Engstelle, westlich der kleinen Insel Eskilsö.
Das Fahrwasser da ist an den schmalsten Stellen gerade mal 10 Meter breit, das musst du dir mal vorstellen. Das ist kaum breiter als ein Wohnzimmer.
Wahnsinn.
Der offizielle Revierführer nennt diesen Streckenabschnitt wörtlich nahezu kriminell. Und unsere Segler müssen da nicht etwa bei entspannter Flaute durch, sondern bei Windstärke 6 Beaufort.
Puh, 6 Beaufort in so einer Rinne.
Um das für dich als Zuhörer mal kurz einzuordnen, 6 Beaufort ist starker Wind, da werfen die Wellen bereits weiße Schaumkronen und der Wind pfeift richtig hörbar in den Wanten.
Das Boot liegt dann wahrscheinlich schon massiv auf der Seite.
Komplett. Die Logge, also das Instrument, das die Geschwindigkeit des Bootes durch das Wasser misst, zeigt 7,5 Knoten. Für ein Verdrängersegelboot dieser Größe ist das die absolute Rumpfgeschwindigkeit.
Mehr geht physikalisch gar nicht, oder?
Richtig. Schneller kann das Boot gar nicht fahren. Es schiebt eine riesige Bugwelle vor sich her. Und mit dieser Maximalgeschwindigkeit rasen sie dann durch diesen nur 10 Meter breiten Korridor voller unsichtbarer Steine.
Das ist wirklich eine nervenaufreibende Fahrt. Und die mündet ja dann direkt in die nächste große Geduldsprobe, die Klappbrücke, die Kronprinz Frederiksbro.
Ach ja, die Brücke.
Sie müssen da die Flagge N hissen, dieses blau-weiß karierte Signalhorn der Seefahrt, und zwar unter der Saaling.
Die Saaling, das ist diese horizontale Querverstrebung oben am Mast, die die Stahlseile abspreizt, oder?
Genau richtig. Damit signalisieren sie ganz offiziell, dass sie die Brücke passieren wollen. Und weißt du, was die Antwort der Brückenwärter ist?
Lass mich raten, sie durften ewig warten.
Sie müssen geschlagene 80 Minuten an einem winzigen Wartesteg festmachen, während der Autoverkehr über ihnen einfach gemütlich weiterrollt.
Okay, Moment, da muss ich jetzt wirklich mal einhaken. Wenn dieser Fjord ein derartiges Nadelöhr ist, voller Steine, extrem flach, wetteranfällig und so schmal, dass man fast die Uferböschung berührt, warum baut man dann an das hinterste Ende dieses nautischen Albtraums eine der wichtigsten historischen Siedlungen ganz Dänemarks?
Das ist eine super Frage.
Das ergibt doch aus logistischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Wie haben die da Handel betrieben?
Also aus logistischer Sicht für den friedlichen Handel vielleicht nicht, aber aus strategischer Sicht war das ein absolutes Meisterwerk.
Okay.
Genau diese Unzugänglichkeit war der Hauptgrund für die Existenz der Stadt. Im Mittelalter und besonders während der Wikingerzeit war Roskilde das unbestrittene Machtzentrum.
Ah, und das musste geschützt werden.
Exakt. Jeder Feind, jede feindliche Flotte, die Roskilde vom Meer aus angreifen wollte, musste sich durch genau dieses kriminelle Nadelöhr bei Eskilsö quetschen.
Oh, ich verstehe. Die saßen da quasi in der Falle.
Ganz genau. Sie liefen permanent Gefahr, auf Grund zu laufen. Die Flotte wurde zwangsläufig wie an einer Perlenschnur in die Länge gezogen und konnte von den Verteidigern am Ufer ganz bequem Stück für Stück attackiert werden. Die Geografie selbst war quasi der beste Verteidigungsminister der Stadt.
Krass. Die Gefahr, bei der unsere modernen Urlauber heute echte Schweißausbrüche bekommen, war damals die Lebensversicherung für eine ganze Region. Faszinierend.
Ja, das ist wirklich irre, wie sich die Perspektive da ändert.
Aber als sie diese historische Festung Roskilde dann endlich unbeschadet erreichen, holt sie die profane Gegenwart sofort wieder ein.
Der Hafenalltag schlägt wieder zu.
Genau. Sie machen im modernen Gästehafen fest und der Kontrast könnte wirklich kaum schmerzhafter sein.
Oh, lass mich raten. Wieder Sanitärsalbtraum.
Schlimmer. Der Gästehafen wirkt fast verlassen. Die sanitären Anlagen gammeln vor sich hin. Verstopfte Abflüsse, dreckige Perlatoren an den Wasserhähnen.
Lecker.
Und der Skipper wirft dann seine nasse Segelwäsche in den hafeneigenen Wäschetrockner, zahlt dafür 25 dänische Kronen und am Ende ist die Wäsche genauso nass wie vorher.
Oh nein.
Ja, er notiert da richtig frustriert 25 Kronen für die Katz.
Das ist echt ärgerlich, zumal ja während der Skipper da mit dem Trockner kämpft, nur einen Steinwurf entfernt im sogenannten Wikingerhafen das pralle Leben tobt.
Ja, das ist so absurd. Da gibt es diese riesige Holzwerkstatt unter freiem Himmel. Kinder hämmern und sägen dort mit historischem Werkzeug, als gäb's kein Morgen, wie es im Logbuch steht.
Eine richtig interaktive Zeitreise.
Ja. Manche Kids sind so vertieft in die Arbeit, dass sie sich strikt weigern, aufzuhören. Was dann zu lautstarken Konflikten mit den Eltern führt, die eigentlich weiter wollen. Es ist ein wahnsinnig lebendiger Ort.
Tolle Atmosphäre.
Also lassen Sie die nasse Wäsche erstmal nass sein und spazieren hoch in die Stadt auf den Marktplatz, den Stendje Torvet. Und da haben Sie eine Begegnung, die Ihr gesamtes historisches Weltbild komplett ins Wanken bringt.
Ah, die Dame auf dem Marktplatz. Eine geniale Szene. Sie treffen auf eine ältere dänische Dame, die ihnen erstmal resolut den Kopf wäscht.
Womit?
Sie erklärt ihnen mit sehr fester Stimme, dass Roskilde überhaupt keine Wikingerstadt sei.
Was? Aber der ganze Fjord und der Hafen?
Ja, das dachten sie auch. Das sei aber ein weit verbreiteter Irrtum, meint sie. Roskilde sei im Kern eine Mittelalterstadt. Und wenn man sich die architektonischen Fakten ansieht, hat sie ja auch irgendwie recht.
Okay, inwiefern?
Naja, das große UNESCO-Welterbe in Roskilde ist nicht irgendein hölzernes Langschiff, sondern der gewaltige Dom, ein gigantisches Backsteinmonster aus dem 12. Jahrhundert, in dem übrigens bis heute die dänischen Königinnen und Könige beigesetzt werden.
Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Aber die Dame belässt es ja nicht bei Architekturgeschichte, oder?
Überhaupt nicht. Sie teilt auch geopolitisch richtig ordentlich aus.
Da wird's wild. Sie erklärt den deutschen Seglern dann mit einem Augenzwinkern, Deutschland habe Dänemark einst das Bundesland Schleswig-Holstein geklaut.
Ja, und früher habe Dänemark sowieso das halbe Baltikum besessen, riesige Teile Englands und Gebiete, die heute zu Schweden gehören.
Sie schlägt dann sogar noch einen Bogen zur aktuellen Weltpolitik und zieht da ganz wilde Parallelen zu bestimmten Staatschefs im Osten, die ja auch gerne mal Grenzen verschieben.
Eine wunderbar exzentrische Begegnung auf dem Markt.
Und um das mal kurz einzuordnen, das ist natürlich die ganz persönliche, sehr streitbare Auslegung der Weltgeschichte von dieser einen Dame.
Ja, absolut.
Weder unsere Segler noch wir ziehen hier irgendwelche Grenzen auf der Landkarte neu. Da bleiben wir komplett neutral.
Richtig.
Aber es zeigt uns extrem lebhaft, wie emotional und gegenwärtig historische Gebietsverluste im dänischen Alltag scheinbar noch diskutiert werden.
Unsere Crew verabschiedet sich jedenfalls sehr höflich und flüchtet erstmal in ein Café. Doch die Aussage der Dame lässt sie einfach nicht los. Ist Roskilde wirklich keine Wikingerstadt?
Das mussten sie klären. Und das herauszufinden, gehen sie dann dorthin, wo die Geschichte Dänemarks am greifbarsten ist. Ins weltberühmte Wikingerschiffsmuseum, direkt da in Roskilde.
Ein fantastisches Museum.
Und dort lernen sie die wahre Geschichte dieses verdammten Fjords kennen, durch den sie gerade so mühsam navigiert sind.
Genau. Sie stehen da vor den sogenannten Skuldelev-Schiffen. Das sind 5 originale Wikingerschiffe aus dem 11. Jahrhundert. Aber was hier faszinierend ist, ist nicht nur ihr Alter, sondern ihr Schicksal.
Ja, das hat mich beim Lesen auch echt vom Hocker gehauen.
Diese Schiffe sind nämlich nicht etwa in einem tragischen Sturm gesunken. Sie wurden absichtlich geopfert.
Bitte.
Ja. Die Wikinger haben diese 5 Schiffe, vom riesigen Kriegsschiff bis runter zum kleinen Fischerboot, bis zum Rand mit extrem schweren Steinen beladen. Dann haben sie sie vor der winzigen Insel Köholm auf Grund gesetzt und einfach versenkt.
Warte. Sie haben ihre eigenen wertvollen Schiffe versenkt.
Genau das. Das war quasi der ultimative verzweifelte Türsteher des 11. Jahrhunderts. Der Roskilde-Fjord hatte zu der Zeit 3 mögliche Fahrwasser für Schiffe.
Okay.
Und um den Fjord vor einer drohenden feindlichen Invasion aus dem Norden zu schützen, haben sie 2 dieser Fahrwasser mit den versenkten Skuldelev-Schiffen dauerhaft und massiv blockiert.
Und das dritte?
Das dritte Fahrwasser bekam eine mobile, schwimmende Sperre. Sie haben buchstäblich eine unsichtbare Mauer aus Holz und Stein unter die Wasseroberfläche gebaut.
Wahnsinn! Und jetzt kommt für mich die absolute Pointe dieser ganzen Reise, als unsere Segler da im Museum vor diesen 1000 Jahre alten, konservierten Schiffswracks stehen, dämmert ihnen plötzlich etwas.
Ein richtiger Aha-Moment.
Sie werfen einen Blick auf ihre eigenen, modernen digitalen Seekarten auf dem Handy. Die Stelle, an der diese Schiffe damals versenkt und erst in den 1960er Jahren von Archäologen extrem mühsam aus dem Schlick geborgen wurden.
Ja.
Das ist exakt die Stelle, an der sie Stunden zuvor auf dem Hinweg vorbeigesegelt sind.
Krass.
Ohne den Hauch einer Ahnung zu haben, glitt der Kiel ihrer Kalami Star genau über diese historische militärische Verteidigungslinie. Der Skipper schreibt da fasziniert, hätten sie das gewusst, wären sie dort deutlich andächtiger und langsamer entlang gefahren.
Das ist wirklich Gänsehaut. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man realisiert, dass die eigene entspannte Freizeitbeschäftigung exakt auf den Spuren historischer Kriegsschauplätze stattfindet.
Total. Aber die Frage der alten Dame vom Marktplatz bleibt ja irgendwie bestehen. Wenn Roskilde im Kern doch vom Mittelalter und diesem riesigen Dom dominiert wird, wo ist denn dann das wahre, ursprüngliche Zentrum der Wikinger?
Die Dame hatte Ihnen ja einen entscheidenden Tipp mit auf den Weg gegeben. Sie meinte, fahren Sie nach Leie.
Also schnappen sich die beiden ihre Bordfahrräder, das Wetter ist wieder, naja, typisch dänisch, mäßig, 22 Grad, bedeckter Himmel. Sie strampeln gegen den strammen Wind, rauf und runter, tief in die weite Landschaft hinein.
Raus aus der Stadt.
Raus aus der Stadt, tief ins Landesinnere. Und wenn man sich diese Region, das sogenannte Sagenblande Leira, heute betrachtet, sieht man da eigentlich nur Felder, grüne Hügel und ein paar kleine Bäche.
Stimmt.
Es wirkt erstmal völlig absurd, dass hier, tief im Binnenland, das maritime Zentrum der nordischen Mythologie gelegen haben soll. Wie passt das zusammen?
Ausflug in die Geologie machen. Hier greift ein Phänomen namens postglaziale Landhebung.
Okay, das klingt kompliziert.
Ist es aber eigentlich gar nicht. Während der letzten großen Eiszeit drückten gigantische, kilometerdicke Eismassen die gesamte skandinavische Landmasse durch ihr schieres Gewicht nach unten, tief in den Erdmantel.
Wie so ein Schwamm, auf den man drückt?
Ein extrem hartes Kissen. Ja. Und seit das Eis geschmolzen ist, federt das Land ganz langsam wieder zurück. Es hebt sich buchstäblich aus dem Meer. Millimeter für Millimeter, Jahrtausend für Jahrtausend.
Das heißt, die Landschaft, durch die Sie da gerade mit dem Rad strampeln, sah früher komplett anders aus.
Völlig anders. Zur Blütezeit der Wikinger, vor über 1000 Jahren, lag der Wasserspiegel in dieser spezifischen Region gut 1 bis 1,7 Meter höher als heute.
Ach krass.
Ja. Was heute ein trockener Schotterweg für Fahrradfahrer ist, war damals eine breite Wasserstraße. Kleine Flüsse wie die Leire O waren plötzlich schiffbar.
Ah, jetzt ergibt das Sinn.
Die Wikinger konnten mit ihren flachgehenden Booten tief ins heutige Binnenland rudern. Erst diese tektonische Verschiebung erklärt überhaupt, warum ausgerechnet Leire logistisch als Königssitz funktionierte.
Das ist faszinierend. Und diese Geschichte versteckt sich dort ja nicht nur in Museen. Unsere Segler biegen von der asphaltierten Straße ab, fahren über kleine Feldwege und stoßen dann mitten im Nirgendwo auf eine riesige Schiffssetzung.
Mitten in der Landschaft?
Ja. Massive Findlinge, die in Form eines Schiffsrumpfes in der Wiese stehen. Und gleich daneben ragt der Hestebjer auf, ein uralter Grabhügel. Da gibt es keine Eintrittskarten, keine Absperrbänder.
Das liebe ich an Skandinavien.
Die Geschichte liegt da einfach so in der Landschaft. Frei zugänglich, markiert nur durch so kleine, verwitterte Erläuterungstafeln. Man entdeckt die Vergangenheit da buchstäblich auf eigene Faust.
Und wenn Sie dann aber doch das Museum in Leire betreten, erleben Sie direkt die nächste Überraschung.
Oh ja.
Wir haben unser Bild der Wikinger ja stark von diesen gewaltigen Rekonstruktionen prägen lassen. Wir denken da sofort an die 30 Meter langen Langschiffe aus dem Museum in Roskilde. An brachiale Gewalt, riesige Flotten, massiven Holzbau.
Genau, das ist das typische Bild. Aber der eigentliche Star in Leire, das Artefakt, das unsere Segler am allermeisten fasziniert, ist winzig.
Winzig?
Ja, es ist eine kleine, filigrane Figur aus purem Silber. Die ist gerade mal 1,75 Zentimeter groß.
Das ist ja kleiner als eine Daumenkuppe.
Genau. Und es zeigt Odin, den Allvater der germanischen Götterwelt, wie er erhaben auf seinem Thron Hlidskjalf sitzt. Moment, wir haben auf der einen Seite diese 30 Meter langen Kriegsschiffe, die ganze Fjorde blockieren. und das spirituelle Herzstück dieser Epoche ist winziger als eine Münze.
Ein krasser Kontrast.
Wie passt das zusammen?
Das zeigt uns einfach, wie extrem komplex diese Kultur war. In diesen winzigen 1,75 Zentimetern Silber steckt eine unfassbare Detailverliebtheit. Es repräsentiert die gesamte Mythologie, den Glauben an die Raben Hugin und Munin, an die Wölfe Geri und Freki.
Alles auf kleinstem Raum.
Genau. Manchmal braucht die Essenz einer ganzen Weltanschauung keine gigantischen Monumente. Sie passt auf eine Fingerspitze und wurde vielleicht einfach von einem Händler als schützendes Amulett um den Hals getragen.
Das ist ein wunderschönes Bild. Und es fasst auch den Kern unserer heutigen Reise extrem gut zusammen, finde ich.
Ja, absolut.
Was bedeutet das alles für dich, wenn du uns gerade zuhörst? Es zeigt doch, dass das Begreifen von Geschichte nicht nur bedeutet, Ehrfurcht vor diesen großen UNESCO-Denkmälern zu haben, wo man Eintritt zahlt.
Nee, überhaupt nicht.
Geschichte ist die Landschaft selbst. Wenn du verstehst, dass die trockene Wiese, über die du heute ganz banal radelst, vor 1000 Jahren ein schiffbarer Fluss voller imposanter Langschiffe war, das verändert doch deinen kompletten Blick auf die Welt.
Es ist genau diese Verschmelzung von banaler Gegenwart und tiefgreifender Historie, die das Reisen überhaupt erst so wertvoll macht.
Das ist der wahre Vibe dieser Reise der Kalami Star. Es ist dieses ständige Pendeln zwischen den Extremen.
Beschreib das mal genauer.
Naja, auf der einen Seite ärgerst du dich in Roskilde über wirklich königliche Preise, zahlst 75 Euro für 2 einfache Teller Nudeln, fluchst über diesen kaputten Wäschetrockner, der dir deine Münzen stiehlt.
Ja, und regst dich über eine klobige holländische Motorjacht auf, die dir am Hafensteg völlig rücksichtslos die Sicht auf den Sonnenuntergang zubaut.
Exakt. Und auf der anderen Seite sitzt du am Abend davor, nachdem dieser starke 6-Beaufort-Wind endlich abgeflaut ist, am Hafen beim kleinen Café Knarr.
Ah, die Entschädigung für den Stress.
Genau. Die Regenschauer sind durchgezogen, die Luft ist kühl und plötzlich fängt so eine kleine Band an, karibische Live-Musik zu spielen. Mit in Dänemark.
Unglaublich.
Die Leute fangen spontan an zu tanzen. Die Segler genießen einfach nur das Hier und Jetzt. Und am nächsten Morgen strampelst du einen unscheinbaren Hügel hinauf und tauchst ohne jede Vorwarnung in die 10.000 Jahre alte menschliche Existenz ein.
Das ist der Frust des modernen Reisens, der sich wirklich permanent an der Magie der Entdeckung reibt. Wir geben ein kleines Vermögen aus, um die harte Autonomie der Wikinger auf so einem Boot nachzuspielen und beschweren uns dann abends über die kalten Duschen.
Das ist die wunderbare Ironie unseres Urlaubs.
Ich möchte dir zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der weit über die dänischen Förden hinausgeht.
Da bin ich gespannt.
Überleg mal, unsere Segler fuhren auf dem Roskilde Fjord völlig ahnungslos über 1000-jährige Schiffswracks hinweg, die einst das Schicksal einer ganzen Nation entschieden haben. Alles lag verborgen unter der schlammigen Wasseroberfläche.
Ja.
Wenn du heute durch deine eigene Nachbarschaft gehst oder mit dem Auto über die immer gleichen langweiligen Straßen zur Arbeit fährst, über welche verborgenen Geschichten, über welche versunkenen Schiffe deines eigenen Ortes bewegst du dich eigentlich jeden Tag hinweg, ohne sie jemals zu sehen?
Wow.
Vielleicht wird es echt mal Zeit, deine eigene alltägliche Umgebung wieder mit dem neugierigen Blick eines echten Entdeckers zu betrachten.
Was für ein brillanter Gedanke, um diese Reise abzuschließen. Danke, dass du heute mit uns an Bord warst, dass du die salzige Luft, den Hafenfrust und die 1000-jährigen Geheimnisse des Roskilde Fjords mit uns geteilt hast.
Es war mir eine Freude.
Wir hoffen, du nimmst ein bisschen von diesem Entdeckergeist mit in deinen Alltag. Bis zum nächsten Mal.